Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung Ihnen allen, die Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb auf UKW-Frequenz 92,4 über das Satellitenprogramm oder auch über Radio Maria Südtirol. Wir wollen uns in der heutigen Spiritualitätssendung gemeinsam auf den geistlichen Weg durch den Advent begeben, und zwar in Begleitung von Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt. Grüß Gott, Pater Schneider.
Grüß Gott.
Bitte schön.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, über Jahrhunderte haben Liturgie und Brauchtum die Sehnsucht des Menschen aufgefangen und gestaltet. Dabei hatten das mitteleuropäische Klima und die winterliche Jahreszeit nicht unerheblichen Anteil an der Weise, wie der Advent gestaltet worden ist. Musizieren, Krippenbau, Adventskranz und Rorate-Gottesdienste dienten der geistlichen Vorbereitung auf Weihnachten, ebenso wie der weitgehende Verzicht auf öffentliche Lustbarkeiten, auf Tanz und Feste. Viele Christen bemühen sich seit langem, der Zeit des Advents einen neuen Sinn zu geben. Sie verachten die Vermarktung gerade dieser Wochen, wie sie sich heute überall ergibt. Erweckung bloßer Kauflust, Geschenktrubel, glitzernde Reklame in jeder nur möglichen Variation, wobei auch uralte Symbole des Glaubens in Ton und Bild missbraucht werden. All dies erzeugt reine Oberflächlichkeit, aus der kein Weg mehr in die Tiefe führt. Weihnachten wird zum Weihnachtsgeschäft, das hohe Fest wird zur kleinbürgerlicher Verniedlichung. Viele Christen wollen von all dem frei werden, aber sie wissen nicht wie. Die einen propagieren Verzicht und Entbehrung, die anderen denken ausschließlich an die Not der Hungernden. Oftmals wird das Organisieren von Hilfssendungen zum rettenden Ausweg. Auch innerkirchlich wird der alte Sinn der Weihnacht zum Krippenspiel, oftmals mit lebenden Tieren degradiert. Kind werden lautet die Devise dieser Ratlosigkeit. Sogar Theologen unterstützen solche Verkleinerungen, wenn sie behaupten, Jesus war nur ein Mensch, der aufgrund seines Gehorsams gegenüber Gott von diesem zum Sohn und zum König erklärt wurde. Viele haben noch nicht erkannt, dass eine solche Theologie nur zum infantilen Moralismus führt, niemals aber zum Begreifen des Mysteriums der Weihnacht. Wir müssen also beim großen Überlieferungsstrom der Kirche anfragen, der heute noch genauso gegenwärtig ist wie vor 1000 Jahren, auch wenn ihn jetzt nur wenige erschließen. Voraussetzung ist zu erkennen, dass die Mysterienthemen der Kirche niemals ausschließlich die Intellektuellen in ihr angehen, sondern alle, Arme und Reiche, Gebildete und Ungebildete, Kleriker und Laien. Die einzige Voraussetzung für alle ist der uneingeschränkte Glaube der Kirche, das Festhalten am Taufbekenntnis und die Teilhabe an der Liturgie. Im Hinblick auf Advent und Weihnacht ersteht die erste Frage: Warum ist Gott Mensch geworden? Darauf gibt es viele theologische und heilsgeschichtlich orientierte Antworten, die viele verschlungene Wege öffnen. Würde man diese Frage dem vom dem Gottesdienst der Kirche ergriffenen Beter vor 1000 Jahren stellen, dann würde sich dieser an die prägnanteste Antwort erinnern, die er kennt, nämlich an die Lesung des Martyrologium Romanum, also dem römischen heiligen Kalender am Vortag von Weihnachten. Dort heißt es: Im 6. Zeitalter der Welt ist der einzig geborene Sohn des Vaters Mensch geworden, volens consecrare mundum, weil er das Weltall konsekrieren wollte. Menschwerdung ist also ein Vorgang, der nicht nur Bethlehem, nicht nur die ganze Erde, sondern das Weltall betrifft. Das bedeutet, dass der Frühzeit innerst gewiss war, der, der in der Fülle der Zeit Mensch geworden ist, war nicht nur ein Mensch, sondern immer schon der einzig geborene Sohn des Vaters, durch den, wie das Glaubensbekenntnis sagt, der ganze Kosmos ins Dasein gerufen wurde. Dieser einzig geborene Sohn des Vaters erniedrigt sich und verbirgt den Lichtstrahl seiner Gottheit indem er ein Mensch wird, um uns ganz nahe zu treten und sogar unsere Lösung auf sich zu nehmen. Wenn wir nun mit der Kirche das Weihnachtsfest feiern und versuchen, in die Texte der Liturgie und des Stundengebets einzudringen, dann werden wir zu noch Größerem geführt. Wir dürfen nicht nur erkennen, dass der Sohn des ewigen Vaters, der in der Fülle der Zeit Mensch geworden ist, nicht nur den ganzen Kosmos, sondern auch uns als das Wort des Vaters ins Leben rief. Wir alle sind auf ihn hin angelegt. Wir sind ihm gleichsam verschworen, weil er uns sein Bild eingeprägt hat. Jede von uns trägt seit seiner Geburt in sich das Bild des Sohnes. Bei der Feier der Weihnacht, wie sie in der Liturgie der Kirche begangen wird, geht es nicht nur um ein Gedächtnis an seine erste Ankunft, sondern vor allem darum, dass wir erkennen, wie fortwirkend diese erste Ankunft für das Leben der Kirche ist. Sie ist so eindringlich fortwirkend, dass die Kirche im Mysterium der Feier zugleich seine letzte Ankunft am Ende der Tage vorausbegeht. Advent bezeichnet im antiken Sprachgebrauch die Ankunft des Herrschers in einer Stadt oder Provinz. Dieser Sprachgebrauch veranlasste die frühe Kirche, die Erwartung ihres Herrn als Adventus zu bezeichnen. Diese Erwartung bezog sich nicht zuerst auf das kommende Fest, sondern auf die Ankunft Gottes in Jesus Christus in Herrlichkeit. Der Advent als Fest des ersten Kommens des Herrn in unserem Fleisch, er ist Nachvollzug des Harrens und Sehens des alten Gottesvolkes und er ist Ausrichtung auf das Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Wer die Texte der Liturgie im Advent verfolgt, der spürt, es geht um die zweite Ankunft Christi, auf die sich die Kirche vorbereitet. So schließt sich der Advent unmittelbar an das Fest Christkönig an. Auf die verheißungsvolle Botschaft von der endzeitlichen Wiederkunft des Herrn antwortet die Kirche mit der Feier des Advents. Auf die Verheißung Christi, ich komme, antwortet die Kirche, ja Herr, komme bald. Die Liturgie spricht im Advent von Drangsalen und Nöten der Endzeit, von Verfolgung der Jünger und dem Kampf, den es zu bestehen gilt. Sie spricht davon aber in großer, ebenso adventlicher Zuversicht und Hoffnung. Von vorweihnachtlicher Rührseligkeit ist hier keine Rede. Es geht im Advent um jenen Tag, um den Tag des Herrn, von dem die Heilige Schrift spricht. Dieser Tag ist ein Tag großer Freude, weil sich erfüllt, was der Herr in seiner letzten öffentlichen Rede verheißen hat. Er sagt, jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle an mich ziehen. So im Johannesevangelium 12. Advent ist also im eigentlichen Sinn die freudige Hinwendung auf die Wiederkunft Christi, wenn der Glaube schauen darf, was er geglaubt hat, und der Unglaube schauen muss, was er nicht geglaubt hat. Diese Sicht des Advents schwingt in der adventlichen Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Die Ankunft des Herrn in Verborgenheit und Menschlichkeit, seine Geburt in Bethlehem, ist ja nur die Vorbereitung seiner Erhöhung und seiner Offenbarwerdung in Herrlichkeit. In der Mitte der Kirche, die in der Bibel die Braut genannt wird, lebt der eigentliche Geist des Advents und findet sich der Sinn dieser Zeit. Er wird lebendig in zwei Gestalten des Glaubens, nämlich in Maria und dem heiligen Nikolaus, dessen Fest wir heute begehen. Zunächst die Gestalt Mariens, besonders ihres Eintritts in den Tempel, ein Fest, das wir am 21. November gefeiert haben. Je mehr wir uns in unserer lauten und eiligen Zeit in die liturgischen Texte zum Fest des Eintritts der Gottesgebären in den Tempel versenken, desto freudiger werden wir gestimmt, wenn wir in ihnen die Tiefe des Denkens der Kirche vernehmen. Der christliche Osten kennt nicht wie der Westen im Kirchenjahr die Zeit des Advents, die im Westen mit vielfältigen Erinnerungen befrachtet ist. Wohl kennt der Osten ein strenges sechswöchiges Fasten vor dem Fest der Geburt unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus dem Fleische nach am 25. Dezember. Dieses Fasten wird eingeleitet mit dem Fest Maria-Opferung am 21. November, das auch genannt wird Eintritt unserer allheiligen Herrin, der Gottesgebärin und immerwährenden Jungfrau Maria in den Tempel. Auch der Westen feiert dieses Fest am gleichen Tage, nennt es aber heute nach dem Zweiten Vatikanum aus Sorge um seine Historizität Gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem und widmet es der Einweihung einer Marienkirche in Jerusalem im 6. Jahrhundert. Der christliche Osten bewahrt in diesem Fest eine Überlieferung, die nicht den kanonischen Evangelien, sondern dem apokryphen Protoevangelium des Jakobus zugeordnet wird, dem auch die Namen Joachim und Anna, also der Eltern Mariens, entstammen. Im Osten fragte man nicht so sehr nach der historischen Glaubenswürdigkeit, sondern eher nach dem Grundsinn, der durch die Gestalt Mariens selbst gegeben war. Wenn sich nämlich im Plane des Vaters durch die Kraft des Heiligen Geistes das ewige Wort, der einzig geborene Sohn Gottes, in einen irdischen Schoß einschließen will, um daraus als Mensch hervorzugehen, dann bedarf dieses Menschenkind, das ihn gebiert, einer unsäglichen und ausschließlichen Bereitung, um diesem atemberaubenden Geheimnis vorbehaltlos offen zu stehen. Mit dem Lobpreis über die Erwählung der Jungfrau Maria mischt sich der Gedanke ihrer eigenen gänzlichen Hinwendung an den Plan des Vaters bis zum Ereignis der Geburt. Das aber ist zugleich ein Anlass für alle Gläubigen, denen doch Maria am inwendigsten ist, auch ihrerseits alljährlich eine Bereitung zu begehen, die sich auf das liturgische Geschehen von Weihnachten richtet und alle in das Geheimnis der göttlichen Menschwerdung als des Anfangs unserer Erlösung wie Maria einbezieht. Solche Gedanken, die wie Anrufe zur eigenen gestalthaften Nachfolge sind und zur eigenen Bereitung auf Weihnachten, lassen sich aus dem östlichen Stundengebet vom 21. November unschwer erkennen. Hier heißt es zum Beispiel: Heute freut sich der Himmel droben, ihr Wolken regnet Fröhlichkeit herab, wegen der herrlichen Großtaten unseres Gottes. Denn siehe, das Tor, das nach Osten schaut, von einer Unfruchtbaren geboren, nach der Verheißung und Gott geweiht zur Wohnung, heute wird sie als unbefleckte Gabe in den Tempel gebracht. David freue sich und greife zur Harfe. Die Königstochter sprach, er wird zum König geführt, ihre Gespielen gleiten sie in das Gotteszelt, in das Innere seines Heiligtums, um zur Wohnstatt erzogen zu werden, dessen, der von Ewigkeit aus dem Vater zeitlos geboren, zu unserem Heile. Ins Innere des Gottestempels wird der gottesumschließende Tempel gebracht, die allheilige Jungfrau. Jungfrauen schreiten ihr mit Kerzen voraus. Der Eltern erwähltes Paar frohlocket, Joachim und Anna sind voll Fröhlichkeit. Denn ihr Kind ist die Mutter des Schöpfers, die im göttlichen Gezelt nun frohlocken so will. Tretet zusammen heute, ihr Chöre der Gläubigen im Geiste, lasst uns feiern und die Gottesmagd lobpreisen, die Gottesgebärin, die in des Herrn Tempel geführt wird. Erkoren wurde sie aus allen Geschlechtern. Sie wurde zur Wohnstatt. Soweit die Texte aus dem Stundengebet des 21. Novembers. Unter solchen Voraussetzungen, nämlich der Bereitung des irdischen Gefäßes auf die Ankunft des Herrn und unter deutlichem Fasten, beginnt im christlichen Osten der Weg der Gläubigen auf das Weihnachtsfest der Kirche. So sehr dabei der Gedanke der Freude mitspielen mag und so sehr den Gläubigen Maria als die wahre Mittlerin der Freude der Welt erscheint, so wird doch diese Freude nicht einen Augenblick innerweltlich vordergründig, im Sinne eines bloßen Humanum gedeutet, sondern nur vom Gewicht des göttlichen Einbruchs in die todverfallene Welt her verstanden. Maria und ihre Bereitung auf die Geburt des Herrn ist also die erste Gestalt am Beginn des Advents. Die zweite Gestalt ist der Bischof Nikolaus von Myra. Der Sinn göttlicher Menschenfreundlichkeit, wie er uns an Weihnachten verkündet wird, ist auf besondere Weise deutlich im Leben dieses Heiligen. Ihn feiern wir am Anfang jedes Advents. Nikolaus ist vor allen anderen Heiligen ausgezeichnet. Die frühe Kirche stellt ihn gleichberechtigt neben die großen Theologen Johannes Chrysostomus, Gregor, Basileus und Gregor von Nyssa. Nikolaus bekommt die Attribute zugeteilt, die bisher nur den Aposteln und der Gottesmutter vorbehalten waren. Mehr als alle andere Heiligen wird er dadurch gewürdigt, dass er den Donnerstag als Gedächtnistag erhält, also den Tag, der ursprünglich dem Gedächtnis der Apostel gewidmet war. Schließlich gibt ihm die lateinische Kirche sogar im Gegensatz zur griechischen zwei Festtage, nämlich den 6. Dezember und den 9. Mai. Die besondere Bedeutung des heiligen Nikolaus zeigt sich auch auf seiner Ikone. Der thronende Nikolaus ist bewusst dem Pantokrator Christus nachgebildet. In hoheitsvoller Haltung, bekleidet mit bischöflichen Gewändern, erscheint er als der königliche Lehrer. Seit frühester Zeit zeigen fast alle Nikolaus-Ikonen Jesus und Maria neben dem Haupt des Bischofs. Denn Christus selbst, so wird berichtet, habe ihm das Evangeliumbuch überreicht und Maria das bischöfliche Homophorion. Also, Nikolaus ist nicht so sehr allein von der Kirche, sondern gleichsam vom Himmel her zum Bischof geweiht. Der kirchlichen Weihe entspricht eine himmlische, denn hinter der Sendung auf Erden steht der himmlische Christus. Die Bedeutung des heiligen Nikolaus zeigt sich auch darin, dass die Liturgie dieses Festtages eine andere ist. Im Vergleich mit jeder anderen Liturgie des Jahres ist die Gestalt der Liturgie des Tages so umwerfend und so umstürzend, dass sie manchen sogar als revolutionär erscheinen mag. Solch irrige Auffassung kann aber nur der sein, der meint, dass auch am Ende der Zeiten die Liturgie gleichsam so vollzogen wird wie heute. Dem ist aber nicht so, denn wenigstens einmal im Jahr erscheint die letzte, die wahre, die himmlische Liturgie. Und die Liturgie feiern wir heute, gleichsam als Vorspiel der künftigen Liturgie im Himmel. Denn die Großen werden vom Thron gestürzt, die Niedrigen aber erhoben. Die Hungernden wird Gott nicht leer ausgehen. Wer in diesen Tagen durch unsere Straßen geht, kann ihm oft so begegnen, diesem heiligen Nikolaus. Meist in weniger oder korrekter Bischofskleidung und gewiss nie ohne den langen weißen Bart, mit dem er schon im 8. Jahrhundert dargestellt wurde. Mehr oder weniger bischöflich ist, was diese Nikolausgestalten sagen und tun. Sie spielen nämlich eher den Kinder- oder Seminaristenschreck, als dass die Liebe des Heiligen vergegenwärtigt wird. Nikolaus steht heute nicht mehr so sehr auf der Seite der Kinder. Er wird vielmehr zu dem, der Gericht hält über die Kleinen und religiöses Wissen abfragt, wie bei der Taufkatechese. Nikolaus nicht als Kinderbischof, sondern als Weihnachtsmann. Ein ganz anderes Bild vom heiligen Nikolaus wird von der frühen Kirche entfaltet. Sie sieht in ihm einen der ersten, der als Heiliger verehrt wird, ohne selbst Märtyrer gewesen zu sein. Weil selbst Zauberer und Dämonen alle möglichen Wunder nachmachen können, ist für die frühe Kirche nur eins ganz eindeutig und ohne jeden Betrug, nämlich ein ganzes Leben lang gut zu sein. Wer ein ganzes Leben lang im Alltag den Glauben und in Liebe zu leben versteht, der muss ein Heiliger sein. Und so ist es revolutionär, was wir heute begehen, nämlich nicht die Großen, nicht die Wortgewaltigen, nicht die, die groß dastehen, sondern letztlich zählen vor Gott die, die klein, gering sind, ja, die wahrhaftig das Evangelium leben, die vielleicht trauern um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden. Alle die werden heute erhöht. Indem die Person des Nikolaus geschichtlich betrachtet undeutlich, gleichsam verschwommen blieb, konnte der Bischof von Myra in seiner Menschenfreundlichkeit zum Sinnbild des stets gegenwärtigen und lebendigen Christus werden. Als lebendige Ikone findet sich der heilige Nikolaus zu allen Zeiten und an allen Orten in vieler Gestalt wieder. In diesem Sinn ist Nikolaus nie gestorben, bis in unsere Tage. Er tritt auf als Martin, der mit dem frierenden Bettler den Mantel teilt, als Franziskus, der als Armer unter den Armen lebt, als Dominikus, der die Unwissenden belehrt und den Irrglauben bekämpft, als Elisabeth, die die Armen speist und die Aussätzigen pflegt, als Hedwig, die Hilfsbereitschaft mit edler Selbstzucht verbindet, als Maximilian Kolbe, der im KZ sein Leben für seinen Mitgefangenen hingibt, als Mutter Teresa, die in den Elendsquartieren von Kalkutta den Ausgestoßenen ein menschliches Sterben ermöglicht. Wer wie Nikolaus ein Leben lang Christus nahe ist, bei dem erfahren die Menschen, dass er ihnen auch in ihrer Not nahe bleibt. Der heilige Nikolaus wirkt Gutes wie Christus, er sättigt Hungernde wie Christus, rettet wie Christus Menschen vor Sünde und Verderben, stillt wie Christus den Sturm auf dem Meer. Er erweckt wie Christus Tote zum Leben. Wirkt wie Christus ein Leben lang nur Wunder. Lebt wie Christus besonders die Kinder und wirkt wie Christus über den Tod hinaus. Die Vollendung in der Liebe drückt sich auch in der wiederholten Zahl 3 aus, die in seinem Lebensbericht immer wieder auftaucht. Nikolaus rettet 3 Feldherren und 3 Verurteilte vor dem Tod. Er besucht 3-mal nachts 3 Mädchen, denen er 3 Goldklumpen in ihrer Not schenkt. Er erweckt 3 Schüler zum Leben und schenkt Schiffsleuten 3-fache Hilfe in ihrer aussichtslosen Situation. Wenn Heiligkeit sich nicht anders bestimmt als beim heiligen Nikolaus, dann gibt es nur ein Problem im Leben. Wie werde ich selbst Nikolaus? Die Antwort geben die Heiligen, denn sie alle beleuchten, was für das Leben des heiligen Nikolaus bestimmend war. Fragen wir sie nach ihrer Antwort auf unsere Frage, wie ich selbst ein heiliger Nikolaus werde. In all seiner Barmherzigkeit und Mönchenfreundlichkeit konnte Nikolaus eines nicht ausstehen, nämlich wenn Menschen die Wahrheit ihres Lebens leugnen. Bis zu Königen und Statthaltern seines Landes machte sich Nikolaus auf, wenn es darum ging, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. So fordert er uns zunächst auf, die Wahrheit des Lebens, auch des eigenen Lebens, zu erkennen und anzuerkennen, wie auch in aller Wahrhaftigkeit zu leben. Der Mensch dringt aber dann nur zur Wahrheit seines Lebens vor, wenn er sie für sich verborgen hält. Die Legenden erzählen, dass Nikolaus meist unerkannt und bei Nacht hilft. Darin leuchtet das Wort des Herrn auf: Wenn du Almosen gibst, dann soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir vergelten. Matthäus 6. Hierhin gehört auch, was wir am Nikolausabend bei uns lieben Menschen tun. Wir legen in der Nacht, also im Verborgenen, etwas vor ihre Tür, um sie so in der Freude zu beschenken. Aber was wir einmal im Jahr tun, ist uns täglich aufgetragen. Nur der wird also in der Wahrheit leben, der sie im Verborgenen wirkt. Ferner fordert der heilige Nikolaus uns auf, in allem aus der Haltung der Parisier, des Freimuts, zu leben. Diese Haltung bestimmt das Leben des heiligen Nikolaus, wenn er den Artemis-Tempel zerstört, dem König die Leviten liest und die Unterdrückten unterstützt. Keine Heiligkeit ohne die Tugend der Kühnheit und Freiheit. Im Vorspruch der Vita per Michaelem aus der Zeit um 800 wird Nikolaus als der Morgenstern bezeichnet, der von der aufgehenden Sonne sein Licht empfängt. Diese alte Beschreibung des heiligen Nikolaus gehört zu den ältesten Bildern für das, was Advent bedeutet. Nur von dem Licht des menschgewordenen Gottes her können wir immer wieder die Kerzen der Menschlichkeit und Menschenfreundlichkeit anzünden. Das sollte die tiefste Botschaft aller Nikolausgestalten sein, mit Leib und Seele am Licht Christi, das Licht einer neuen Menschheit und einer neuen Menschlichkeit anzünden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn wir nun über das Gesagte kurz nachdenken, hören wir von Georg Friedrich Händel aus dem Messias das erste Arioso: Tröste dich, mein Volk, spricht dein Gott. Redet freundlich, Boten, mit Jerusalem und predigt ihr, dass die Knechtschaft nun zu Ende und ihre Missetat vergeben. Vernehmet die Stimme des Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und ebnet durch Wildnis ihm Pfade, ihm, unserem Gott. Verehrte Hörerinnen und Hörer, nachdem wir die Gestalten Mariens und des heiligen Nikolaus uns vor Augen geführt haben, müssen wir uns selbst fragen, wie wir uns auf rechte Weise auf das Kommen des Erlösers bereiten. In jedem Advent schauen wir nach dem Kind, das der Welt das abendlose Licht schenkt. Wir üben uns neu in die Ausschau ein, weil wir mehr zu sehen verlangen, als uns vor Augen liegt. Damit bekennen wir uns zur Offenheit unseres Lebens. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir fragen uns, wie alles weitergeht. Eine Antwort finden wir, wenn wir Organe, ein Sensorium für das Kommende entwickeln. Es bedarf einer Disziplin der Aufmerksamkeit. Die Einübung in die Aufmerksamkeit führt nicht aus dem Alltag heraus, sondern in die Bereitschaft, gerade den oft so unscheinbaren Alltag ernst zu nehmen. In der sensiblen Wachheit des Geistes erfahren wir, dass sich das Entscheidende unseres Lebens nicht herstellen, nicht produzieren lässt. Die kostbarsten Güter dürfen nicht gesucht, sondern nur erwartet werden, sagt Simone Weil. Alles hat seine Stunde. Eine weite Tür hat sich mir aufgetan, schreibt Paulus den Korinthern. Und in Kolosser 4,3 heißt es: Bete für uns, damit Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Es gibt Türen, die sich nicht mit dem Brecheisen öffnen lassen. Wir sind darauf angewiesen, darum zu beten, dass sie sich öffnen, wenn es an der Zeit ist. Voll lebendiger Erwartung und Aufmerksamkeit üben wir uns in die neue Zeit des Glaubens ein. Parousie heißt nicht nur Wiederkunft, sondern auch Ankunft, erscheinen, sichtbar werden. Um die Ankunft des Herrn nicht zu übersehen, benötigen wir ein sorgsames Organ für die Weisen der Gegenwart. Jede Eucharistie ist eine Weise seiner Parousie, wie Augustinus sagt. Er schreibt: Wir sind sein Leib geworden, und durch seine Barmherzigkeit sind wir das, was wir empfangen. Ihr seid Brot des Herrn geworden, ihr seid nun im Namen Christi gleichsam in den Kelch gegossen, und dort steht ihr auf dem Altar, und dort seid ihr im Kelch. Mit uns seid ihr es, gemeinsam nämlich sind wir es, gemeinsam trinken wir, weil wir gemeinsam leben. Jesus verheißt: Wenn sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter ihnen. Und was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Am Ende der Zeiten offenbart sich die in den Dingen lautlos angewachsene Gegenwart Christi, als die Saatfrucht einer neuen Erde. So ist die Mahnung des Herrn zu verstehen: Wenn du es doch erkannt hättest an diesem deinem Tag, was dir zum Frieden dient, wenn du doch die Stunde, da dich die Gnade besucht, erkannt hättest. Lukas 20. Ein Gebet der altspanisch-mozarabischen Liturgie fordert uns auf, gerade im Advent und an Weihnachten die Stunde seiner Gegenwart nicht vergeblich zu feiern. Es heißt in diesem Gebet: Erschienen ist der Erlöser der Welt. Erheben wir den Ruf nach Freiheit. Zu den Kranken kommt der Arzt. Zeigen wir ihm unsere Wunden. Lebendiges Brot gibt er denen, die glauben. Nehmen wir es an. Ein fließender Quell springt auf für die Gläubigen. Füllen wir damit unsere Seelen. So können wir sagen, ein erstes für die Bereitung Advent ist die Wachheit des Geistes. Die zweite Haltung ist ein gläubiges Staunen. Vielleicht haben wir das Weihnachtsfest schon so entschärft, dass uns das Erschrecken und das Erstaunen nicht mehr in den Gliedern steckt. Weihnachten ist nämlich mehr als ein trautes Familienfest, mehr als das Gedenken an die Geburt eines Gottes, mehr als die Feier eines kirchlichen Festes. Die frühe Kirche beschreibt das Geschehen der Weihnacht nicht mit dem uns vertrauten Bildern eines Knaben im lockigen Haar, umgeben von Ochs und Esel, angebetet von prächtig gekleideten Königen. Vielmehr denkt sie nach über das Geheimnis der Menschwerdung. Wie kann es überhaupt sein, dass Gott Fleisch annimmt und ein Mensch von sich sagen darf: Wer mich sieht, sieht den göttlichen Vater. Keiner, der Gott schaut, wird am Leben bleiben, hieß es im Alten Testament. Deshalb berichtet die Heilige Schrift immer wieder vom Erschrecken des Menschen in der Begegnung mit Gott. Wehe mir, ich bin verloren, ruft der Prophet Jesaja. Und der Hebräerbrief bezeugt: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. An Weihnachten wird es ein erschrockenes Staunen darüber geben, wie es überhaupt sein kann, dass ein Mensch Gott empfangen und gebären kann und doch selbst am Leben bleibt. Die vielleicht älteste uns bekannte Ikone der Gottesmutter vom brennenden Dornbusch stammt aus dem Ende des 12. Jahrhunderts und befindet sich zu Jerusalem im Thronsaal des griechisch-orthodoxen Patriarchats. Die Ikone bezieht sich auf jenes Geschehen, da Mose beim Hüten der Schafe plötzlich den Dornbusch haut, der brennt, ohne zu verbrennen. Und dieses Bild wird auf Maria angewandt. Sie ist der brennende Dornbusch, ohne zu verbrennen, denn sie gebiert das Feuer der Gottheit. Ob wir noch das Staunen darüber erfassen, wie es sein kann, dass Gottes Sohn in einem Menschen geboren wird und dieser wirklich am Leben bleibt? Wenn wir uns Gott nähern, begegnen wir dem Feuer Gottes, das wie das Feuer eines Schmelzers ist. Gottes Feuer wird dem Menschen nehmen, was der Größe seiner Liebe nicht entspricht. Das kann im Menschen, wenn er in die Hände des lebendigen Gottes fällt, Schrecken und Not auslösen. Doch diese Erfahrung führt schließlich nicht in die Verzweiflung, sondern in den Lobpreis auf den lebendigen Gott, so wie er in der Liturgie angestimmt wird. In der Liturgie, in der Kommunion, empfangen wir das göttliche Feuer. Trotz der Unmöglichkeit, Gott angemessen zu loben, ist der Lobpreis die einzige Antwort des Menschen auf die Größe Gottes. Fast zögernd und fragend heißt es in der Basilius-Liturgie am Beginn des Hochgebets: Du hast uns die Gnade erwiesen, deine Wahrheit zu erkennen. Wer ist imstande, deine Macht auszusagen, dein Lob kundzutun und alle deine Wunder auszusprechen, die du im Laufe der Jahrhunderte gewirkt hast? Doch in einem Gesang der Liturgie an Weihnachten wird dann voller Freude bekannt: Das Volk, das stolz ist auf Christus, hat seine Sehnsucht gestillt und die Ankunft Gottes erfahren. Nun ist es getröstet durch die Wiedergeburt, den du, o Jungfrau, verleihst, die lebensspende Gnade, die Herrlichkeit des Herrn anzubeten. Stolz sein auf Christus, dies erfüllt sich im Lobpreis der Liturgie. Wer am Fest von Weihnachten eintritt in die Schatzkammer des Heils, empfängt das Feuer der göttlichen Liebe, das alles verwandelt und vergöttlicht. Etwas von diesem Lobpreis hören wir nun auch wiederum in dem Messias von Georg Friedrich Händel, nämlich in dem Lobpreis »Ehre sei Gott in der Höhe«. Menschen, die den Weg des Glaubens gehen, streben nicht nur ein menschenwürdiges Leben und eine größere Gerechtigkeit in der Gesellschaft an, sondern sind vor allem davon überzeugt, dass die Zukunft des Lebens Gott gehört. Er ist die Zukunft des Menschen. Das Wagnis der Zukunft stellt sich für den Glaubenden nicht angesichts einer schicksalsmächtigen Gewalt, die über ihn hereinbricht, sondern mit der Hoffnung auf Gott, der unentwegt am Kommen ist. Christen sind Menschen, die Gott als ihre Zukunft haben. Ja, es ist strapaziös, täglich neu das Kommen Gottes zu erwarten und für seine Ankunft offen zu sein. Diese Offenheit aber gehört zur Grundhaltung des Glaubens. Gott ist ja immer größer als alles, was wir von ihm bisher erkannt und erfahren haben. Gottes universale Gegenwart macht die Geschichte des Menschen und ihre Zukunft unübersehbar, unkalkulierbar. Weil Gott unentwegt auf uns zukommt, sind wir nie zu spät und haben Gott nie versäumt. Gottes Stunde und sein Tag kommen erst noch. Wer an ihn glaubt, spricht nur einen Amen auf die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Maranatha, komm Herr, heißt es im Buch der Apokalypse. Nicht anders begehen und feiern wir den Advent, der uns jedes Jahr neu geschenkt ist, nach vorne schauend auf den, der da kommen soll. In jedem Advent erfahren wir uns mit der Anfrage konfrontiert: Leben wir etwa so, als hätten wir Gott schon hinter uns, gleichsam post Christum natum, nach Christi Geburt? Ist unser Leben noch adventlich offen für Gottes Kommen? Weil wir Gott nie hinter uns haben, haben wir auch die Begegnung mit ihm nie schon bestanden. Gott ist kein Präteritum, keine Vergangenheit. Vielmehr wird er wiederkommen in Herrlichkeit. Die Glaubenden haben Gott zum Schicksal. Deswegen gehört die Wachsamkeit zu den grundlegenden Haltungen im gläubigen Lebens. Wir müssen nicht nur glauben, sondern im Glauben wachen, nicht bloß lieben, sondern voller Liebe wachsam sein. Somit haben wir eine dritte Haltung angesprochen, die unserer Bereitung in Advent entspricht, nämlich die wache Sehnsucht. Die Feier der Sakramente schenkt Freude an den gegenwärtigen Gütern des Heils und lässt zugleich nach den Verheißenen ausschauen. Indem die Sakramente die Heilszeichen der Vergangenheit gegenwärtig setzen, weisen sie zugleich auf die künftigen Güter. So feiern wir die Eucharistie in der Ausschau auf den kommenden Herrn. So heißt es nach der Wandlung: bis du kommst in Herrlichkeit. Durch die Feier der Sakramente wird jeder aufgefordert, sein Leben durchsichtig auf das Künftige hin zu gestalten. Alles in unserem Leben steht also in einer Spannung, in einem Geheimnis. Das Letzte wird sich erst noch erfüllen. Wo aber Jesus fehlt, fehlt alles. Um dieses Bekenntnis geht es in jedem Advent als Bereitung auf das Kommen des Menschensohnes. Die Erneuerung, die mit der Ankunft des Erlösers anbricht, lässt sich nicht nach äußeren Werten und Erfolgen bemessern, bricht doch sein Kommen nicht bloß auf äußere Weise ein. Er schenkt uns nicht nur edle Menschlichkeit, sondern sein Kommen fordert die Bereitschaft ein, sich in neuer Weise auf die lebendige und erschütternde Gegenwart Gottes unter den Menschen einzulassen. Im menschgewordenen Gottessohn schauen wir Gottes Antlitz, die Züge des unendlich großen Vaters. In dieser Erkenntnis erfüllt sich, was die Menschheit von sich aus nicht erreichte und nur zu hoffen wagte. So offenbart sich die Menschheitsgeschichte in ihrem tiefsten Sinn als ein Suchen nach dem Antlitz des Vaters. Moses flieht zum Herrn, lass mich deine Herrlichkeit schauen, und darf ihrer von hinten im Vorbeizug ansichtig werden. Die Jünger sagen, zeig uns den Vater, so ist es genug, und sie erhalten die Antwort, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, und schließlich, alle Gläubigen, die das wahre Antlitz Gottes sehen, erfahren in der Eucharistie das Wort, nämlich seht das Lamm Gottes. Die Erkenntnis des Vaters auf dem Antlitz des Sohnes ist das große und nie ausschöpfbare Geschenk von Weihnachten, das Geschenk der Menschwerdung Gottes. Doch diese Erkenntnis wird nicht nur den Menschen damals zuteil, sondern auch uns heute, gerade an den Festen des Herrenjahres. Der Sinn dieser Feste geht über das hinaus, dass wir einen bloßen Festtag halten. Vielmehr vollziehen sich Gottes Geheimnisse so an uns, dass wir sie in unserem Leben nachvollziehen können. In diesem Sinn bleibt die Christnacht kein einmaliges, historisches Geschehen aus der Zeit vor 2000 Jahren, sondern durch die ewige Gottesgeburt, wie die Mystiker sagen, tritt das Ereignis der Christnacht in unser eigenes Leben ein, damit wir es im Alltag wie Nikolaus widerspiegeln. So könnten wir sagen, die ganze Bereitung des Advents erfüllt sich in dieser Aussage, in dieser Hoffnung, dass Gott wieder neu in unserem Leben geboren wird. Hiervon spricht Gregor von Nazianz, wenn er schreibt, das Weihnachtsfest ist unser Fest. Dieses feiern wir heute, das Kommen Gottes zu den Menschen, auf das wir zu Gott kommen oder zu ihm zurückkehren, auf das wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Und wie wir in Adam gestorben sind, so in Christus leben wir, indem wir mit Christus geboren, gekreuzigt und begraben werden und mit ihm wieder auferstehen. Denn diese schöne Umkehr soll ich heute an Weihnachten an mir erfahren. Darum lasst uns nun das Fest feiern, nicht profan, sondern göttlich, nicht irdisch, sondern überirdisch, nicht was unser ist, sondern was desjenigen ist, der unser ist, oder vielmehr desjenigen, der Herr ist. Nicht was zur Krankheit, sondern was zur Heilung, nicht was zur Erschaffung, sondern was zur Neuschaffung gehört. Die Neuschaffung, von der Gregor von Nazianz spricht, besteht darin, dass jeder von uns das Bild des Sohnes in sich trägt. Gregor von Nazianz sagt hierüber folgende Worte: Er, der andere reich macht, wird selbst ein Bettler. Denn die Armut meines Fleisches nimmt er auf sich, damit ich den Reichtum seiner Gottheit empfange. Verehrte Hörerinnen und Hörer, dies wünsche ich Ihnen auch in der Zeit des Bereitungs des Advents, dass Gott Ihre, unsere Armut reich mache mit dem Reichtum seiner Göttlichkeit. So wollen wir zum Schluss noch einmal ein Stück aus dem Messias von Georg Friedrich Händel hören. Es ist die Arie: Ich weiß, dass mein Erlöser lebet und dass er erscheint im letzten Tag dieser Erd. Wenn Verwesung mir gleich drohet, wird dies mein Auge Gott doch sehen. so wollen wir uns ausrichten auf dieses Schauen Gottes an Weihnachten, aber auch auf das Schauen des wiederkehrenden Christus, der unsere Armut reich macht mit dem Reichtum seiner Gottheit.
Der geistliche Weg des Advents, so lautete das Thema unserer heutigen Spiritualitätssendung mit Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuitenpater aus Frankfurt am Main. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung gerne bei unserem CD-Dienst bestellen oder Sie schreiben eine E-Mail dann an cd-dienst@horeb.org. Ihnen ein herzliches Vergelt's Gott fürs Dabeisein und noch eine gesegnete Zeit.